Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Die Synagogentür von Halle, sie hat gehalten letztes Jahr am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur bei dem Anschlag. Und sie soll Teil eines Denkmals vor der Synagoge werden. Wir hören gleich mehr darüber und damit herzlich willkommen. Bald sind es mindestens 1700 Jahre, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland leben. Nächstes Jahr soll es ein großes Festjahr geben mit etwa 1000 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Dabei sind Vorträge genauso wie Ausstellungen. Und Andrei Kovac ist leitender Geschäftsführer des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, der Verein, der die Veranstaltungen koordiniert. Guten Abend, Herr Kovac.
Guten Abend.
Herr Kovac, mindestens 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ist das für Sie ein Anlass zum Jubeln?
Eigentlich nicht. Also es ist ein Anlass zum Jubeln, wenn wir das jüdische Leben heute in Deutschland betrachten, wenn wir natürlich in die 1700 Jahre zurückgehen. Es gab sicherlich ein paar gute Nachmittage, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr vielfältige Vergangenheit, die deutsch-jüdische Vergangenheit. Natürlich auch geprägt immer wieder von Verfolgung, auch Vernichtung. Es gab auch einige Zeiten, in denen man durchaus etwas Positives herausholen kann aus der Geschichte. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch nach vorne bringen. Wir wollen zeigen, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland Teil der deutschen Gesellschaft sind und es auch gerade heute immer mehr sind. Und das ist eigentlich das, was wir feiern wollen.
Jetzt haben wir schon mal ein paar Mal gesagt, mindestens 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wie kommt denn das Datum zustande?
321 hat Kaiser Konstantin ein Edikt erlassen. Das Edikt bezog sich auf Köln. Das Edikt besagt, dass jüdische Menschen zur Kurie, zur Stadtkurie berufen werden können oder auch sollen. Darüber streitet man sich noch, ob das eine gute, eine schöne oder eine schlechte Aufgabe war. Aber das ist der erste Beweis jüdischen Lebens einer bestehenden jüdischen Gemeinde auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands oder sogar weiter auf dem Gebiet Mittel- und Nordeuropas oder wie andere sagen nördlich der Alpen. Und das kommt eben aus Köln und das ist das Datum 321.
Und eine Kurie ist sowas wie der Stadtrat oder wie?
Die Kurie ist ein Stadtrat, der eben aus Persönlichkeiten des, ich sag mal, öffentlichen Lebens, ohne Historiker zu sein, sich zusammensetzt, indem auch wohlhabende Menschen aus der Stadtgesellschaft dann berufen wurden, wenn ich es richtig verstanden, hauptsächlich um auch zu helfen, dem Römischen Reich die Steuern entsprechend einzutreiben.
Jetzt haben Sie schon kurz angedeutet, Sie wollen da sehr lebensfroh drauf blicken auf jüdisches Leben in Deutschland, nicht so sehr auf die Vergangenheit und nicht ganz so bittersüß. Wie wollen Sie drauf gucken?
Wir wollen vor allem aus einer Perspektive jüdischen Lebens heute auf die Vergangenheit schauen und auch auf die Zukunft natürlich. Wir möchten gerne auch eine weite Zielgruppe erreichen, also wir möchten viele Menschen erreichen in dem Land. Deswegen gehen wir da auch, was man so schön sagt, niederschwellig heran. Wir versuchen, Konzepte zu finden, um wirklich den Zugang einfach zu machen.
Ein Fest, das demnächst kommt, ist das Laubhüttenfest Sukkot. Ein Fest, das an die Wüstenwanderung der Israeliten erinnert. Das ist jetzt demnächst. Aber nächstes Jahr wollen Sie das groß begehen in vielen deutschen Städten. Was haben Sie sich da vorgestellt zum Laubhüttenfest Sukkot?
Also das Konzept heißt Sukkot XXL, das weltweit größte Laubhüttenfest in Deutschland. Und die Idee ist eigentlich relativ simpel, auch sehr niederschwellig. Es war die Überlegung, was haben alle Menschen in Deutschland gemeinsam? Und es gibt zwei Dinge, wo ich wirklich niemanden getroffen habe, der das nicht mag. Das ist entweder dekorieren oder bauen oder beides. Und in Sukkot, im Laubhüttenfest, geht es eben genau darum. Das ist ja eine Mischung zwischen Erntedankfest und der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und das ist ein Projekt, wo wir versuchen, Menschen zusammenzubringen, jüdische Kultur den Menschen auch näher zu bringen und zu zeigen, dass es eigentlich auch gar nicht so kompliziert und schwierig zu verstehen ist. Und dass wir eigentlich mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede.
So. Jetzt weiß ich, Sie sind noch dabei, das Programm zusammenzustellen. Aber können Sie uns schon ein paar Schlaglichter sagen, was Sie so tun wollen?
Ein Projekt ist beispielsweise das Projekt Mensch aus dem jiddischen Mensch. Hier gibt es einige Konzepte unter dem Projekt Mensch, wie zum Beispiel heimisch. Heimisch ist ein jiddischer Begriff, der den Weg ins Deutsche gefunden hat. Wir verwenden es sehr oft, wir wissen oftmals nicht, woher er kommt. Und heimisch soll genau das eigentlich reflektieren. Wir versuchen, dieses Gefühl jüdischer Kultur Menschen näher zu bringen. Und zwar nicht unbedingt nur über Konzerte, nicht unbedingt nur über Ausstellungen, sondern auch einmal in die Themen Diskussion, in die Themen Humor hineinzugehen und darüber eben die Vermittlung ein bisschen zu vereinfachen. Ein anderes.
Jetzt muss ich mal kurz fragen, das Wort Mensch, was heißt das im Jiddischen? Ungefähr dasselbe wie im Hochdeutschen oder hat das doch einen anderen Geschmack?
Das Wort Mensch, man verwendet es sehr oft, das ist ein Begriff, der beschreibt einen guten Menschen, einen Menschen, der eine Empathie hat für andere, der eine Menschlichkeit in sich hat und umschreibt eigentlich das gute Mitmenschliche in einer Person.
Darum geht es Ihnen auch bei diesem Fest ja, um Empathie, um Kennenlernen, um solche Dinge, wenn ich sie richtig verstehe.
Richtig. Es ist eigentlich, ich bringe immer wieder das Beispiel, Kennenlernen eines Nachbarns. Man hat natürlich mehrere Möglichkeiten, den Nachbarn kennenzulernen. Man kann sich hinsetzen, man kann seinen Lebenslauf studieren und seine Familiengeschichte. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber praktischer ist es natürlich, ihn abends zum Essen und zu einem Bierchen einzuladen oder zu einem Kölsch hier in Köln und einfach sich mal mit ihm auszutauschen und ihn kennenzulernen. Und das steckt eigentlich hinter dem Konzept. Wir wollen neue Wege gehen. Wir wollen versuchen, mit neuen Mitteln an Menschen ranzukommen, dass man sich kennenlernt und dass man viele Barrieren abbaut, die im Moment existieren in der Gesellschaft zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen und einfach auch für Empathie sorgen, damit ein empathisches
Miteinander. Das soll auch gegen Antisemitismus helfen, wenn ich das Konzept richtig verstehe.
Das ist richtig. Es wurde sehr viel getan. Also auf dem Weg hin seit Juli letzten Jahres, seitdem ich für den Verein arbeite, bin ich vielen Menschen begegnet und es gab viele faszinierende Konzept, viele faszinierende Ansätze und viel Willen, den immer stärker werdenden Antisemitismus wirklich in der Gesellschaft zu bekämpfen, den wir alle spüren. Und sehr oft gehen diese Wege über den Verstand. Das heißt also, man lernt übereinander, man versucht die Geschichte zu verstehen. Es gibt sehr selten Ansätze, wo man über die Emotionen geht, über Empathie geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir gerne darstellen wollen und wie wir gerne Antisemitismus jetzt auch bekämpfen möchten.
Kennenlernen und Empathie, da kann man ja auch sagen, vor dem Nationalsozialismus waren Jüdinnen und Juden auch zu weiten Teilen sehr integriert. Sie waren Nachbarn, sie waren Rechtsanwälte, Ärzte, sie waren Soldaten im Ersten Weltkrieg. Trotzdem hat es den Nationalsozialismus und die Shoah gegeben. Da gibt es Leute, die sagen, Kennenlernen ist nicht so richtig das Allheilmittel gegen Antisemitismus. Was würden Sie antworten?
Ich sage immer, der Antisemitismus ist das gefährlichste und älteste Virus der Menschheitsgeschichte. Es gab auch vor der Shoah ein gutes Miteinander, ein blühendes jüdisches Leben. Umso wichtiger ist es heute, und das stimmt, darauf aufzupassen und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass etwas wie die Shoah einfach nie wieder passiert. Und dafür braucht es unsere Aufmerksamkeit. Wir haben es einmal in der Geschichte verpatzt. Wir wollen es nicht ein zweites Mal tun.
In dem Verein 1700 Jahre vertreten Sie zusammen mit anderen so den jüdischen Part und im Moment ist eine ganz besondere Zeit im Judentum, die Zeit zwischen dem Neujahrsfest Rosh Hashanah und dem Versöhnungstag Yom Kippur, die Yamim Noraim, die schrecklichen Tage. Wie begehen Sie diese Zeit?
Also ich persönlich, ich gehe in die Synagoge, ich faste auch und versuche mich auch möglichst an alles zu halten, so gut ich es kann. Natürlich gibt es auch bei den jüdischen Menschen einige, die in die Synagoge gehen, einige, die nicht in die Synagoge gehen, genauso wie wir es in den Kirchen haben. Also ich persönlich gehe, aber es ist nicht jeder, der in die Synagoge geht natürlich.
Sie sind von Hause aus Musiker. Was sagt Ihnen diese Zeit, Neujahrsfest, Versöhnungstag, sagt Ihnen was musikalisch?
Naja, diese Periode ist natürlich mit sehr vielen Emotionen verbunden, wenn wir ins Musikalische gehen. Wir haben Rosh Hashanah, eigentlich ein froher Feiertag, ein fröhliches Ereignis, Neujahr an sich. Und wir haben Yom Kippur, was ja nicht unbedingt der fröhlichste Feiertag ist, wenn man so möchte. Das ist ein Tag der inneren Einkehr. Und das ist natürlich an sich.
Und wie Sie gesagt haben, eben der Fastentag und wirklich viele Stunden in weißer Kleidung in der Synagoge.
Ja, das kommt natürlich mit dazu. Ist nicht unbedingt der einfachste Feiertag, wenn man so will.
Aber auch ein Tag der ergreifenden Momente, auch musikalisch für Sie?
Natürlich, wir haben fantastische Melodien, wir haben das Kol Nidre, wir haben andere, also das sind natürlich die Gebete und die Melodien, die sind einzigartig. Und wenn man die Zeit hat, die auszukosten, ist das auch verbunden mit ergreifenden Momenten.
Nächstes Jahr wird sich Deutschland erinnern an mindestens 1700 Jahre jüdisches Leben. Darüber habe ich mich mit dem leitenden Geschäftsführer des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland unterhalten, mit Andrei Kovac. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Übermorgen am Sonntagabend beginnen Jüdinnen und Juden den Versöhnungstag Yom Kippur und damit kommt die Erinnerung an den letzten Versöhnungstag und den Anschlag von Halle wieder hoch. Die Synagogentür in Halle hat gehalten, das hat ein Blutbad verhindert. Inzwischen hat die Synagoge eine neue Tür bekommen und die alte Tür, die soll zum Denkmal werden, Matthias Bertsch berichtet.
Max Przeworocki ist ein praktischer Mensch. Mit Gefühlen und Theorien hatte es nicht so, sagt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Halle von sich selbst. Aber wenn er an den Anschlag auf die Synagoge an Yom Kippur im letzten Jahr zurückdenkt, dann ist es für ihn rein rational kaum zu erklären, warum es nicht zu einem Blutbad kam.
Eigentlich ist es ein großes Wunder, dass diese Tür standgehalten hat. Das war nicht selbstverständlich. Also wir haben diese Tür bestellt vor vielen Jahren, ohne zu überlegen, dass diese Tür irgendwann wird uns Leben retten.
Doch letztlich, so der Gemeindevorsitzende, war die Tür nur das Medium.
Nicht die Tür hat uns gerettet, sondern Allmächtige hat uns gerettet. Also das ist nach meiner Auffassung. Aber mit Hilfe dieser Tür. Das ist genauso wie beim Auszug aus Ägypten gab es Wunder. Zum Beispiel als Juden schafften, über die Meer zu gehen und so weiter. Und es gab viele Wunder damals, auch 10 Plagen und so weiter. Und man kann die nicht vergleichen, möglicherweise nach Ausmaß. Aber trotzdem, das war auch bestimmte Gegenstände, die dem jüdischen Volk geholfen haben, sich zu retten.
So wie Max Przeworocki sehen es einige Gemeindemitglieder. Und der evangelische Landesbischof von Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, spricht schon wenige Tage nach dem Anschlag in einem Gedenkgottesdienst vom Wunder von Halle. Ein Begriff, den die Medien aufgreifen und der schnell die Runde macht.
Es kommen Leute und fotografieren diese Tür, Dutzende, Hunderte. Also die machen auch Selfies. Wenn ich Besuche bekomme aus Vereinigten Staaten oder aus Israel, Freunde kommen, die machen immer Selfies in Berlin zum Beispiel, Brandenburger Tor oder Reichstag. Und diese Tür in Halle jetzt spielt ungefähr gleiche Rolle. Also Leute machen immer wieder Fotos.
Andere haben es nicht bei Fotos belassen, ergänzt Lydia Edel. Die 19-Jährige ist selbst keine Jüdin, aber der jüdischen Gemeinde eng verbunden. Ihre Eltern stammen aus Russland, sowie die vieler Freunde, die Teil der Gemeinde sind.
Ich habe auch mitbekommen, das fand ich sehr interessant, dass Leute gekommen sind an die Tür, Leute, die davor gebetet haben. Aber auch, wo die Schüsse waren, da haben sie das Holz rausgekratzt und sie haben versucht, eine kleine Holzspäne zu ergattern, die dann quasi sie beschützen soll.
Ende Juli haben Handwerker die alte Tür ausgebaut und durch eine neue ersetzt, aber der Rummel ist damit keineswegs vorbei. Diverse Museen, aber auch die Stadt Halle hätten sie gern ausgestellt. Doch die Gemeinde hat sich dagegen entschieden.
Wir haben uns überlegt und haben gedacht, dass egal welche Angebote kommen, es ist wichtig, dass diese Tür bleibt hier und zwar wirklich hier, weil wir könnten das irgendwo in der Stadt ausstellen auch. Aber hier, direkt hier auf diesem Gelände. Die wird aber nicht einfach so stehen, sondern die wird ein Bestandteil von einem wirklich Mahnmal sein. Diese Tür spielt zu große Rolle für uns.
Davon ist auch Lydia Edel überzeugt. Die Idee eines Mahnmals geht wesentlich auf die angehende Kunststudentin zurück. Sie hat mit vielen Gemeindemitgliedern gesprochen, die am Tag des Anschlags in der Synagoge waren.
Generell gab es einfach nur den Wunsch, das nicht sehr öffentlich zu machen, wie zum Beispiel die Tür auf den Markt zu stellen. Das wollte keiner. Es sollte schon hier eine nähere Verbindung haben. Man kann es hier ausstellen, haben mir die meisten auch vermittelt. Und das ist trotzdem sein äußeres Erscheinungsbild nicht zu sehr verändern sollte. Also, dass man trotzdem erkennen sollte, das war die Tür von damals. Das war den meisten wichtig.
Wie das Mahn- oder Denkmal genau aussehen wird, soll bis zu seiner Einweihung am 9. Oktober ein Geheimnis bleiben. Aber ein paar Informationen gibt Przeworocki dann doch preis. Das Denkmal wird eine Komposition aus verschiedenen Gegenständen sein, in deren Zentrum die Tür steht. Sein Name 9-10-19 in Erinnerung an den Tag des Anschlags. Außerdem sollen die Namen der beiden Menschen, die der Attentäter in seiner Wut erschoss, weil er nicht in die Synagoge kam, auf dem Denkmal verewigt werden. Und noch etwas verrät Lydia Edel.
Es wird mit dem Thema Holz was zu tun haben, mit Bäumen, das Lebendige, weil ein Baum zeigt auch einfach den Lebensprozess. Von der kleinen Sprosse, von dem Samen hin zum großen Baum. Es ist quasi auch unser menschlicher Werdegang und wie wir selbst halt auch durch das Leben schreiten. Mal kann ein Ast brechen, man kann mal verletzt werden als Mensch, verbal oder halt auch körperlich. Jeder verletzt sich mal. Wir haben viele Gemeinsamkeiten zu Bäumen und diese Bindung will ich auch darstellen.
Zur feierlichen Einweihung werden viele Politiker und Sicherheitskräfte in der Synagoge sein. Für normale Gemeindemitglieder und andere Interessierte wird es, auch wegen Corona, kaum Platz geben. Sie dürfen danach einen Blick auf das Denkmal werfen. Auch Thomas Thiele wird irgendwann vorbeikommen, um sich anzuschauen, was aus der alten Tür der Synagoge geworden ist. Der Tischler aus Dessau hat sie vor rund 10 Jahren angefertigt.
Ja, natürlich. Also da bin ich schon gespannt, was die junge Frau da draus macht, was da auch sich langfristig draus entwickelt. Was mich ein bisschen, nicht beängstigt, aber wo ich mir meine Gedanken drüber mache. Die Tür hat gehalten, das ist okay, aber jetzt darum, so einen Hype zu machen, das wäre für mich deutlich übertrieben.
Von einem Wunder will er mit Blick auf die Tür nicht sprechen.
Ich muss dazu vom Grundsätzlichen her erstmal sagen, ich bin nicht gläubig, religiös, also in keinerlei Hinsicht. Wunder lassen sich ja häufig irgendwo nachher physikalisch, chemisch oder wie auch immer begründen oder erklären. Ja, also das Zusammenspiel verschiedener Punkte in dieser Situation haben dazu geführt, dass es eben kein großes Unglück gab. So sehe ich es.
Thieles Anliegen ist es, gute handwerkliche Qualität zu liefern und damit einen möglichen erneuten Anschlag zu verhindern. Das gilt auch für die neue Tür, die auch von ihm stammt. Sie sieht aus wie die alte, aber im Inneren ist sie noch durch Stahlbleche verstärkt. Mehr Sicherheit kann nicht schaden, darin sind sich alle einig. Diejenigen, die von Physik sprechen und die, die von Wundern reden.
Die Tür, die gehalten hat, Matthias Bertsch hat aus Halle berichtet.